Deswegen mussten wir umstellen. Es hat gegen Ende dann auch ein bisschen die Kraft gefehlt. Wir hatten gewisse Wechsel.
Nicht nur Tedesco hat sich am Wochenende leicht im Ton vergriffen. Auch wir hatten letzte Woche ein paar Tonschwierigkeiten. Aber wir sind wieder da, wir sind wieder zurück in alter Form, mit alter Stärke. Und in dieser Folge schauen wir auf den aktuellen Spieltag der Bundesliga. Und außerdem blicken wir auch auf den internationalen Fußball. Wir schauen nach England und nach Italien. Und außerdem gab es unter der Woche auch die FIFA-Wahl zum Weltfußballer des Jahres. Und wir gucken natürlich auch in die Champions League. Wir schauen uns da die Begegnungen an der deutschen Mannschaften. Und ich mache das natürlich nicht allein. Mein Partner und Freund ist wieder mit dabei, Stefan.
Hallo Mert, ich bin's.
Wie geht's dir? Alles klar?
Du, danke Mert, ich kann nicht klagen. Wochenende war sehr erfolgreich für mich im Privaten. Und jetzt ist das Regenwetter zurück in Hamburg. Aber das soll uns natürlich nicht trotzen. Da fühlen wir uns wohl, das kennen wir. Und da starten wir direkt mit dem Bundesligaspieltag. Da gab es ja wieder einiges. Unter der Woche gab es ja auch einen Spieltag. Über den haben wir auch noch nicht gesprochen.
Richtig.
Aber da ist nicht so viel Aufregendes passiert. Deswegen starten wir eigentlich direkt rein mit dem Spitzenspiel vom Freitag. Hertha gegen Bayern. 2:0 für Hertha. Mert, hast du das erwartet?
Eine Riesenüberraschung, muss man sagen. Für dich sogar noch mehr. Du hast ja Hertha immer ein bisschen... du sagst ja immer, Hertha ist so ein bisschen die graue Maus der Liga und man muss immer mal die Rückrunde abwarten, aber momentan läuft es für die Hertha. 2:0 gegen Bayern.
Also grau ist nicht nur die Fassade im Stadion bei Hertha, sondern, ja, du hast recht, sind vielleicht auch ein bisschen die graue Maus, aber ich habe immer gesagt, gute Hinrunde, schlechte Rückrunde, deswegen sprechen wir uns da definitiv erst später wieder bei dem Thema. Aber ja, 2:0, schon eine Überraschung für mich. Denn ich hätte jetzt gedacht, die Bayern, die sind heiß, das wieder wettzumachen, was unter der Woche gelaufen ist, nämlich Punkte gelassen. Und da dachte ich, die werden jetzt richtig heiß sein auf die Hertha und werden die wegmarschieren. Aber da merkt man wohl doch ein bisschen den Kaderschwund der letzten Wochen. Ein paar Verletzte, zu locker angegangen das Ganze, ein paar Chancen liegen lassen und Hertha ist eiskalt vorne.
Ja, Hertha war wohl ein bisschen heißer als die Bayern, denn die haben auch unter der Woche 3:1 gegen Bremen verloren. Und zu Hause richtig mutig gespielt, selbstbewusst gewesen. Und bei den Bayern hatte Jerome Boateng da auch nicht so den besten Tag. Und ist das die erste Krise für Bayern? Unter der Woche unentschieden, jetzt verloren?
Ja, nee, überhaupt nicht. Die werden jetzt Ajax Amsterdam richtig verhauen, aber da sprechen wir später drüber. Das wird übel auf jeden Fall. Einschalten, wer es kann. Hertha gegen Bayern, kommen wir da zurück. Jerome Boateng, ja. Kretsch da im Strafraum. Mert, du bist der ausgebildete Innenverteidiger.
Richtig.
Und jetzt kannst du mir mal sagen, warum geht man da runter?
Ich kann es dir auch nicht erklären.
Also für jeden, der es jetzt nicht gesehen hat, es war am Rande des Strafraums. Abpraller von Manuel Neuer, Kopfball von Vedat Ibisevic, klatscht Manu zur Seite weg. Und dann kommt es zu so einer 50-50-Situation zwischen Jerome und Kalou. Und Kalou macht es einfach clever, stellt das Bein rein und Jerome geht völlig unnötig runter.
Ja, komplett unnötig. Er weiß nicht, was er sich da gedacht hat, weil der Ball auch halt Richtung Seiten ausgeht und fast aus dem Strafraum ist. Da braucht er halt kein bisschen runtergehen. Allgemein als Verteidiger oder als Innenverteidiger sogar ist Grätschen eigentlich im 16er verboten. Allgemein sollte das verboten sein, weil wer grätscht, ist entweder zu langsam oder steht falsch. Und Jerome Boateng hat definitiv die Qualitäten, die Situation da anders zu lösen. Aber ja, und da wurden einige Experten haben ja gesagt, seid übermotiviert gewesen. Aber ich glaube einfach, dass es nach dem Spielverlauf so aussah, dass Bayern einfach insgesamt nicht souverän aufgetreten ist. Und dann möchte man halt nochmal in manchen Situationen unbedingt nochmal klären oder nochmal unbedingt den richtigen Beispielen.
Jerome, auch den Gegner vielleicht mal ein bisschen mitnehmen.
Ja, vielleicht auch das, weil Jerome ist ja nicht nur in der Situation aufgefallen, sondern mir ist auch aufgefallen, dass er halt extrem viele Fehlpässe gespielt hat, was für ihn halt komplett untypisch ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass er halb links spielen musste, weil er normalerweise halb rechts spielt. Diesmal mit Süle in der Innenverteidigung gespielt. Ja, Jerome Boateng, also müssen wir nicht drüber reden, super Innenverteidiger, vielleicht ein schlechtes Spiel jetzt gehabt, aber nach wie vor immer noch top.
Ja, okay, jetzt wird komplett ausgeholt anscheinend. Also das Grätschverbot, was du hier forderst, das fordere ich für dich bei FIFA auf jeden Fall. Erinnere ich dich beim nächsten Mal dran, wenn da wieder nur ausgeteilt wird. Ja, also unnötig.
Ich spiele ja den Ball.
Und ja, genau. Wahrscheinlich unnötig runtergegangen von Jerome auf jeden Fall, kann man so sagen. Und das natürlich der Start, der Anfang vom Ende für den FC Bayern dort. Ja, Hertha sehr, sehr stark. Auch das zweite Tor spielen sie überragend raus. Auch wieder Kalou beteiligt und Duda macht das ja unwiderstehlich. Und ja, Niko Kovac hat gesagt, das werden wir uns nicht gefallen lassen. Und deswegen, ja, nochmal mein kleiner Schwenk auf die Champions League. Da wird es richtig, richtig bitter für Ajax Amsterdam.
Da bin ich gespannt, was da unter der Woche jetzt passiert.
Ja, okay, du bist gespannt. Ich denke. Ja, für die Hertha ein super Erfolg natürlich jetzt, ein super Start auch, kann man sagen. Auf Platz 3 sind sie jetzt punktgleich mit dem FC Bayern. Pal Dardai hat dann hinterher scherzend bei der Pressekonferenz gesagt, er kriegt Ärger vom Manager, denn ein Tor hat gefehlt zur Tabellenspitze und natürlich mit einem Schmunzeln. Die waren alle sehr, sehr glücklich da in Berlin. Und ja, ein weiteres Spitzenspiel als solches tituliert, kann man auf jeden Fall sagen. Gab es an diesem Spieltag auch noch Hoffenheim gegen Leipzig, Rangnick gegen Nagelsmann, der Sportdirektor praktisch gegen seinen Trainer, gegen seinen neuen Trainer. Und ja, Nagelsmann vorm Spiel schon gesagt, er hat schon eine Wohnung in Leipzig auf Nachfrage. Und Rangnick hat gesagt, ja, ich will gar nicht sagen, wer jetzt der bessere Trainer ist, darum geht es ja nicht. Und ja, gute Vorzeichen. Dann hat man natürlich auch so ein bisschen beobachtet. Ich habe Nagelsmann ein bisschen beobachtet während des Spiels an der Seitenlinie, wie er sich verhält. Und dann gab es eine sehr, sehr strittige Szene. Und ich wage mich jetzt mal zu sagen, also die Szene vorm 2-0 für Leipzig, da tritt Timo Werner auf den am Boden liegenden Hoffenheim Defensivspieler. Ja, tritt auf sein Knie und bleibt dadurch dann im Ballbesitz letztendlich in so einem kleinen Ringkampf und flankt dann rein und dann gibt es das 2-0. Und ich wage mich zu sagen, Herr Nagelsmann wäre bei einer anderen Mannschaft da ja leicht ausgerastet an der Seitenlinie, war da noch relativ ruhig.
Ja, ich finde das immer relativ unglücklich, wenn man da gegen seinen zukünftigen Arbeitgeber spielen muss, weil,
Ist ja auch schwer dann in so einer Szene.
ja, weil,
Also
ich meine, man weiß nie, was in so einem Spiel so passiert und ja, wenn es da mal strittige Szenen gibt und man das in dem Moment halt anders wahrnimmt, beziehungsweise das gegen Nagelsmann und Hoffenheim geht, kann man dann halt, ja, nicht so viel Einfluss, glaube ich, nehmen, weil man dann auch im Hinterkopf hat, ja, nächstes Jahr bin ich auf der anderen Seite der Bank
man
und
will sich ja auch nicht komplett daneben benehmen.
ja, und zu der Szene mit Werner muss ich sagen, wie kann man das nicht abpfeifen? Also das ist einfach nur faul, weil versucht da den Cristiano-Job hinten rum, aber ja, der Verteidiger fängt den Ball normalerweise ab und ja, dann läuft er ihn einfach komplett um und bleibt dadurch am Ball und hat dann genügend Platz, um den quer zu spielen.
Ja, und du hast mich vorweg, das kann ich jetzt mal so sagen, gefragt, wo ist da der Videoassistent?
Richtig.
Und Merter habe ich natürlich nachgeforscht. Und in Sinsheim liegt natürlich ein bisschen ländlicher. Ja, da sind Maulwürfe aktuell aktiv, wer kennt es nicht, und haben die Leitung blockiert, anscheinend nach
Ist es
Köln.
so?
Ja, und da war natürlich die Funkverbindung so wie ja, auch das Internet, ja, die Glasfaser war unterbrochen. Die Maulwürfe haben da ihr Unwesen getrieben. Und ja, suchen jetzt nach den Punkten noch dort am Stadion, aber die gab es da nicht zu holen, denn nur Leipzig hat was mitgenommen. Und ja, hat da auf jeden Fall Selbstvertrauen getankt für die kommende Woche. Und auch mal wieder so ein kleiner Befreiungsschlag, kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, ich glaube, für Leipzig war das jetzt wichtig und die sind ja auch wieder jetzt an der Spitzengruppe dran. Nur 3 Punkte hinter der Tabellenspitze. Ja, wir haben alle gefordert, dass die Bundesliga ein bisschen spannender werden soll und ja, jetzt dieses Jahr sieht es wohl so aus, dass es wirklich so spannend sein könnte wie nie. Und ja, vom 1. bis zum 6. Platz ist alles noch möglich.
Ja, absolut. Und das, wie du es gesagt hast, tut auf jeden Fall allen gut. Und Leipzig hatte ja so eine kleine Formkrise, aber jetzt, ja, zwei Siege hintereinander geholt. Das tut auf jeden Fall gut. Und da können wir, ja, Hoffenheim, da wollen wir gar nicht so viel drüber verlieren. Die haben dann noch einen Anschlusstreffer gemacht durch Kramaric, Elfmeter in der Nachspielzeit. Aber ich glaube, die tun jetzt gut daran, einfach alles, ins nächste Champions League-Spiel zu investieren. Da wird es jetzt zu Man City gehen, da sprechen wir nachher natürlich nochmal drüber, auch über deine Erwartungen und dein Ergebnistipp, da freue ich mich schon drauf. Wer aufmerksam zugehört hat in den letzten Wochen, meine Tipps waren ja da deutlich richtiger als Mert und da geht es natürlich um eine Kleinigkeit bei uns. Und ich sehe diesem Essen schon sehr, sehr positiv entgegen und das wird ganz, ganz teuer, das kann ich nur sagen. Und deswegen machen wir weiter mit dem nächsten Spiel, weil teuer ist das richtige Stichwort. Teuer ist auch die Transferpolitik vom FC Schalke 04. Und Schalke 04, ja. Die können noch gewinnen, Mert. Die
Es ist
können noch gewinnen.
passiert,
Die können,
tatsächlich.
ja.
Die ersten 3 Punkte für Schalke 04. Ja, zu Hause gegen Mainz gewonnen 1-0. Souverän sieht
Wer hätte
anders
es
aus.
gedacht?
Souverän sieht anders aus, muss ich sagen. Mainz hat die ja gegen Ende des Spiels tatsächlich
Zu
noch.
null. Zu null.
Ja,
Ja.
aber ich muss sagen, Mainz hat die letzten 20 Minuten echt an die Wand gespielt nochmal. Also Schalke hatte da mehr Glück als Verstand. Auf jeden Fall. Aber unterm Strich zählen die 3 Punkte. Tedesco
Ja, jetzt werden wieder
gepunktet.
eine Phrase nach der anderen ausgeht.
Tedesco auch leicht aufgeregt gewesen dann nach der Pressekonferenz, habt ihr ja jetzt im Intro gehört. Ist ihm ein kleiner Fauxpas unterlaufen, auf jeden Fall. Und ja, für Schalke, ja, die können es noch.
Ja, die können es noch und die ersten 3 Punkte, ganz wichtig. Schöpf hat getroffen per Kopfball. Ja, Franco Di Santo leider nicht. Das wäre jetzt wieder Ironie des Schicksals gewesen. Ja, Schalke punktet zu Hause, ganz, ganz wichtig, glaube ich. Dominik Tedesco hat sich sichtlich angeschlagen diese Woche in der Pressekonferenz gezeigt. Hat gesagt, er hat sehr, sehr viel Zuspruch bekommen in den letzten Tagen und das rührt ihn natürlich. Aber man hat schon gemerkt, okay, jetzt ist das nicht mehr so geil wie noch in den Anfangswochen, wo er sich da so positiv geäußert hat. Man hat schon ein bisschen gemerkt, langsam kehrt ein wenig Ratlosigkeit ein und deswegen war es einfach ganz, ganz wichtig für Schalke, dass die ersten 3 Punkte da eingetütet werden. Und ich glaube, nach den Reaktionen nach Schlusspfiff, da kann man sehen, da sind mehr als ein Stein ist da vom Herzen gefallen. Und ja, die Brocken sind gefallen, könnte man sagen.
Gebirge schon, muss man
Ja,
sagen.
oh,
Ja,
Elbsandsteingebirge.
für Schalke
Ja.
muss man sagen, relativ positiv, haben damit auch die berühmte rote Laterne abgegeben an Hannover 96. Und ich weiß nicht, ich glaube, Schalke wird weiterhin Probleme haben in der Bundesliga. Die haben jetzt zwar gepunktet, aber so rund wie es auch im letzten Jahr gelaufen ist, glaube ich nicht, dass das wieder so sein wird. Jetzt kehrt ein bisschen Ruhe ein. Jetzt muss man auch abwarten, wie es in der Champions League läuft. Wenn man da auch punkten kann, dann hat er wahrscheinlich wieder ja, ein bisschen mehr Kredit als die letzten Wochen. Wie du schon gesagt hast, in den Pressekonferenzen hat man schon gemerkt, dass es echt an ihn zerrt. Und ja, jetzt haben sie es endlich gepackt, die ersten 3 Punkte. Und da muss man jetzt schauen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht.
Absolut und ja, nicht die ersten 3 Punkte, die nächsten 3 Punkte und 3 Tore, ja, gab es für den ersten FC Nürnberg zu Hause gegen Düsseldorf. Englische Woche sehr erfolgreich gelaufen für Nürnberg. 6 Punkte von 9 eingeheimst. Ja, Torverhältnis der englischen Woche, das beleuchten wir jetzt nicht. Da gab es 7 Dinger in Dortmund. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Der Trainer hat auch gesagt: Mensch, wenn die englischen Wochen immer so laufen und wir dann einmal 7 Gegentore kriegen, aber dafür zweimal gewinnen, dann nimmt er das doch sehr gerne mit, weil das würde auf jeden Fall für den Klassenerhalt reichen. Und ich denke, so muss man das auch absolut sehen bei Nürnberg. Klar war das eine Ausreise nach unten in Dortmund, aber Dortmund ist halt auch sehr stark zu Hause und wenn die sich mal in so eine Euphorie spielen, dann wird es auch schwer. Aber 3-0 zu Hause, Hanno Behrens, Kapitän, 11 der Woche, getroffen, einen vorbereitet, ja, hat die Mannschaft da zum Sieg geführt.
Ja, man muss schon sagen, die 7-0 ist schon sehr hart gewesen, auch ja, extrem mit 7-0. Aber das spricht auch für Nürnberg, dass sie da einfach ja, im nächsten Spiel dann so stabil sind und
Reaktion
mental,
gezeigt, kann
genau,
man sagen.
mental dann auf der Höhe sind und einfach mal 3-0 gewinnen im Aufsteigerduell. Und ja, ich glaube, Nürnberg ist da relativ stabil, auch was innerhalb der Truppe angeht. So ein 7-0 hat die halt, ja, bringt die nicht aus der Ruhe. Die können das richtig einschätzen, wissen um ihre Stärken und ja, bringen die dann auch im nächsten Spiel direkt wieder ein und gewinnen dann 3-0. Das ist schon auch eine Qualität, muss man sagen.
Absolut. Und Düsseldorf hatte auch ein, zwei Chancen. Da war es wirklich brenzlig für Nürnberg. Aber da hat der Torwart einen sehr, sehr guten Job gemacht und hat da ein, zwei Mal ja, sehr, sehr stark pariert auf der Linie im 1 gegen 1 gegen Bakayoko Lukambiyo, glaube ich, heißt er von Düsseldorf, den Stürmer. Sehr, sehr guten Job gemacht. Und ja, wie du gesagt hast, Truppe gefestigt, 3-0, Heimsieg eingetütet, das ist wichtig. Aber Düsseldorf hat wirklich auch wieder eine gute Partie gespielt. Da bin ich optimistisch für die nächsten Wochen. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Spiel. VfL Wolfsburg 2-2 gegen Gladbach. Also da ging es ja auf und ab. Und Patrick Hermann hat wieder getroffen.
Patrick Hermann schon abgeschrieben gewesen. Dieter Hecking hat schon gesagt, ja, für den wird es schwierig, da wieder in die Startelf zu kommen und alles nach der ganzen,
Aber jetzt Stammspieler aktuell.
ja, aktuell läuft es für ihn. Ich glaube, vergangene Woche auch schon getroffen gehabt und jetzt schon wieder. Hermann zeigt auf jeden Fall, dass er noch da ist
Und
und
auch Torvorlagen geliefert in der letzten Woche. Also sehr, sehr stark,
ja,
wirklich.
Also wenn der mal verletzungsfrei bleibt, glaube ich auch, dass der ein Kandidat für Löw ist, sage ich mal jetzt so ganz offen
Oh
und
Gott, oh
ehrlich.
Gott. Oh, jetzt.
Ja, weil wenn der mal
Cory.
verletzt, weil der mal, wenn der mal verletzungsfrei bleibt, hat der auf jeden Fall genug Qualität, um international auch top zu sein und in der Nationalmannschaft vielleicht eine Rolle zu spielen.
Okay.
Die Nationalmannschaft ist ja eh in so einem kleinen Umbruch. Ja, wie gesagt, wenn der mal da konstant durchspielen kann ohne Verletzung und ja, bisschen Vertrauen auch vom Trainer kriegt, ist das ein Top-Spieler.
Okay, ich weiß nicht, ob du dich verhört hast gerade. Wir sprechen über Gladbach, ne? Wir sprechen nicht über Bayern. Also
Richtig.
er hat sich da nicht in die erste Elf gespielt, sondern bei Gladbach. Dann müssen wir jetzt mal ganz, ganz ruhig bleiben. Finde ich sehr, sehr mutig jetzt dein Vorgriff hier. Als Kaderempfehlung für Jogi Löw. Warten wir nochmal ab. Ich freue mich sehr, dass Patrick Herrmann wieder in der Spur ist und dass er auch spielt. Hat auf jeden Fall viel Qualitäten, aber ob das jetzt einer für die Nationalmannschaft ist, ich glaube, da sind wir dann doch noch besser besetzt auf den Außenpositionen. Ja, und für Wolfsburg ein Punkt zu Hause. Ja, die treten so ein bisschen auf der Stelle in der letzten Woche, kann man sagen. Aber ja, nichtsdestotrotz sind die besser gestartet, als man gedacht hat, auf jeden Fall. Und bei Gladbach dürfen wir natürlich einen nicht vergessen, das ist mein neuer Lieblingsstürmer.
Ja, richtig.
Das Sam Player hat einen gemacht, einen vorbereitet für Wolfsburg. Hat aber einen sehr guten Eindruck bei mir hinterlassen, bei dir, glaube ich, auch in der letzten Woche.
Ja, ich hatte ihn so nicht richtig
Du hast
ja,
ihn
im
gar nicht auf der
Fokus.
Rechnung.
Ich hatte ihn gar nicht auf der Rechnung, gar nicht im Fokus, bis du gesagt hast, hier, guck dir mal den an, der ist ganz gut. Und ja, prompt hat er getroffen und eine Vorlage geliefert, auch für den Gegner, muss man sagen, mit einem krassen Fehlpass.
Ja, gut.
Aber der hat, ja, die Zahlen sprechen für sich, für ihn. Und der macht das ganz stark. Da hat Gladbach einen ganz, ganz starken Spieler geholt.
Ja, und danach auch im Interview cool geblieben, hat er gesagt, ja, mal schießt man ein und mal kriegt man ein.
Ja,
Mensch.
philosophisch.
Ja,
Philosophisch unterwegs.
philosophisch. Ja, ein Transfer oberster Güteklasse, kann man sagen. Und ja, wenn wir da schon sind bei der obersten Güteklasse, da gab es was ganz Besonderes in Stuttgart, Mert, gegen Werder Bremen. Das habe ich so noch nicht gesehen. Aus dem obersten Regal praktisch. Das kann ich nicht mal sehen im Supermarkt. War das, was dort passiert ist, und das können wir kurz beschreiben. Da gab es einen Einwurf, dann hat man durchs Stadion gerufen, dann Ron! Werd wach! Und Ron hat sich gerade, Ron-Robert Zieler, der Torhüter vom VfB Stuttgart, hat sich gerade die Stutzen hochgezogen und hat dann bemerkt, dass ein Ball auf sein Tor zukommt, eingeworfen, wie gesagt, und hat gedacht, den nehme ich mal an. Und ja, da ist ein
Was für eine
bisschen über den
Szene.
Schlappen gerutscht. Und Holger Badstuber habe ich nur im Hintergrund gesehen, wie der beide Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und den Mund aufgerissen hat, als hätte er das Monster von Loch Ness gesehen. Ja, aber nein, es war der Ball in seinem eigenen Tor. Ja, was
Das
sagst du
Eigentor
dazu?
des Jahrhunderts, würde ich sagen, überhaupt.
Wird es in jedem Bundesliga-Rückblick geben.
Unfassbar, ja. Ron Robert, völlig von der Rolle gewesen. Was macht man da als Torwart? Kriegst einen Einwurf, bist nicht wach? Die Frage
Ja.
ist jetzt natürlich, warum bist du nicht wach, obwohl du im Ballbesitz bist?
Er
Das ist
zieht
eine
da die
andere
Stutzen
Frage.
hoch, war auch ein bisschen weit entfernt, der einmal von seinem Tor, aber was machst du als Torwart? Der lässt ihn vielleicht lieber reingehen, wenn du denkst, ich kann ihn nicht kontrollieren, aber er war sich natürlich sicher, ich nehme ihn locker an, aber ja, hat Ron Robert, muss auf jeden Fall am Fuß arbeiten die Woche. Das Ding ist einfach, was machst du als Trainer in so einer Situation? Du bist mit dem Rücken zur Wand, hast nur verloren, kriegst nur auf den Sack jede Woche, hast Druck ohne Ende, bist an der Seitenlinie schon völlig fassungslos, dann führt ihr 1-0 und dann kriegst du so ein Gegentor.
Ja, keine Ahnung, was der Kuckuck da in dem Moment wohl gedacht hat. Auf jeden Fall
Alter.
super witzig für mich, super Slapstick. Aber hat ja gereicht. 2-1 gewonnen gegen Bremen. Man muss sagen,
Also,
auch.
ich hätte gern den Puls gesehen von Teil von Korkut. Ich hätte das gern gesehen und ja, also Wahnsinn. Ja, die haben gewonnen noch, ein Glück. Dann gab es noch eine Einwechslung in der zweiten Halbzeit. González, Speedy González kam rein, war viermal alleine vorm Tor und viermal gescheitert, hat bitterlich geweint nach dem Spiel, musste getröstet werden. Ja, Mario Gomez auch fassungslos darüber, dass nicht quergespielt
Zu
wurde.
Recht auch, muss man sagen. Die Szenen, die ich da gesehen habe, also
Ja.
der hätte das Spiel alleine entscheiden können.
Absolut. Also der hätte den Ball mit nach Hause nehmen können nach dem Spiel. Hätte er die drei Dinger gemacht, hat er aber nicht. Hat dann sehr geweint. Naja, nicht die ersten Tränen. In der letzten Woche gab es ja auch schon Tränen. Es ist momentan auch zum Jammern. Ja. Aber gut, haken wir das ab. Stuttgart gewonnen, endlich gegen Bremen auch gewonnen. Das gerät so ein bisschen in Vergessenheit. Also, ja, die Hertha geschlagen haben unter der Woche und dann der Top-Bayern-Verfolger waren. Die haben verloren in Stuttgart. Ja, darf man auch nicht vergessen.
Ja, für Bremen lief das Spiel ein bisschen ungünstig. Die haben ja relativ schnell eine rote Karte bekommen und dann ja, ist es halt schwer mit 10 Mann. Und Stuttgart hat voll auf Sieg gespielt und ja, haben sich belohnt quasi mit den 3 Punkten. Und ich glaube aber, Bremen sollte man trotz alledem nicht vergessen oder nicht abschreiben, weil die wirken diese Saison wirklich sehr, sehr stabil und auch sehr ausgeglichen in der ersten Elf, muss ich sagen. Ich glaube.
Die überrascht mich immer wieder mehr.
Ja.
Also Bremen für dich ein Kandidat für die Champions League oder
Also
was?
ich habe Anfang der Saison habe ich Bremen nicht so stark eingeschätzt, muss ich sagen, aber jetzt die letzten Spiele, die ich die gesehen habe, ja, überraschend gut.
Ja, okay. Also ja, wenn du die schon so stabil siehst, ich sehe das noch nicht so. Und das ist eigentlich auch für mich, ja, bei Stuttgart, da kann man, wenn man oben mit dabei sein möchte, gerade in der jetzigen Phase, dann hätte Bremen für mich da was holen müssen. Aber dem ist nicht so gewesen. Wir werden das beobachten und dann werden wir sehen, wie viel Ahnung Merth wirklich hat. Aber ja, es gab natürlich noch ein Spitzenspiel an diesem Spieltag. Und Spitzenspiel deshalb, ja, weil die Vereine natürlich seit längeren Jahren oben mit dabei sind. Ja, Bayer Leverkusen zu Hause gegen Borussia Dortmund und das fing furios an für Bayer Leverkusen. 2:0 geführt.
Bayer Leverkusen super gestartet in das Spiel, 2:0 geführt und ja, Dortmund auch richtig im Griff gehabt, gut angelaufen, gut gepresst und Dortmund kam damit gar nicht klar und ja, haben sich dann auch mit den 2 Toren belohnt zur Halbzeit. Und ja, beziehungsweise in der Halbzeit hat Favre dann reagiert, hat Sancho und Alcacer gebracht und damit auch den Sieg, muss man sagen.
Ja, die absolute Wende. Ja, 4 Buden gab es da. Und ja, Sancho sehr, sehr stark, sowieso schon auch unter der Woche und immer wieder, wenn er reinkommt, mit absoluten Glanzmomenten, mit einem unglaublichen Tempo. Also der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, der Junge. Ich befürchte nur, der wird nicht mehr so lange in Dortmund spielen, wenn der so weitermacht. Ähnlich wie Christian Pulisic, der auch immer sehr, sehr gute Auftritte hat in den letzten Wochen. Und Paco Alcácer macht einen Doppelpack. Das dritte Ding da, das schreiben die Bruno Larsen zu.
Ah.
Ja, da habe ich auch seine Fußspitze vorne gesehen. Aber gut, macht dann Doppelpack. Sehr, sehr effektiv der Mann, auf jeden Fall in seinen Einsätzen bisher. In wie vielen Minuten, wie viele Tore mehr?
Ich glaube, 50 Minuten hat er jetzt 3 Tore gemacht,
Ja,
was
glauben wir es
natürlich
nicht wissen.
für einen Stürmer eine super Quote ist. Ja, Dortmund überrascht auf jeden Fall. Glaubst du, dass Dortmund da sich langfristig auch oben
Ja,
festsetzen
jetzt
kann?
Tabellenführer auch, ne?
Ja.
Ja, also Dortmund ist natürlich ein Kandidat für die obere Tabellenhälfte. Ich finde ja den Kader auch sehr, sehr ausgewogen. Im Defensivbereich gefallen sie mir noch nicht so, da sind sie noch nicht so gefestigt. Das sieht man ja auch jetzt wieder an 2 Gegentoren in Leverkusen. Das muss man ganz klar sagen. Aber wenn man so eine Halbzeit spielt, mit so einem ja, Tempo, Fußball und super einfach herausgespielten Toren, dann sind sie natürlich ein Kandidat und wie gesagt, die haben Spieler in ihren Reihen, die können jedes Mal einen Unterschied machen und wenn die mal richtig ins Laufen kommen, Nürnberg hat es unter der Woche gespürt, jetzt Leverkusen hat es gespürt, dann ist Dortmund natürlich ein Kandidat für ganz, ganz oben, aber ich glaube natürlich, dass der FC
Ja,
Bayern das machen wird.
wollte ich gerade sagen, also wer in 2 Spielen 11 Tore macht, das ist schon mal eine Marke. Und
Die sind gut drauf, die Jungs.
das Torverhältnis ist 19 zu 5. Das ist auch
Krass.
schon mal stark auf jeden Fall. Die Offensive weiß genau, wo das Tor steht. Auf jeden Fall. Ja, ich finde Dortmund extrem gut, extrem jung auch einfach von den Spielern her. Und mit Alcacer haben sie jetzt ja die Baustelle quasi, ja, gerichtet mit dem Stürmer und aber eine Baustelle gibt es da immer noch.
Geschlossen haben die.
Geschlossen, ja. Und eine Baustelle gibt es da immer noch mit Mario Götze. Wir müssen es leider nochmal thematisieren. Marco Reus hat ja schon gesagt, lass den Jungen doch mal in Ruhe und der will nur Fußball spielen. Aber ja, es ist einfach, mein Herz weint, wenn ich
Ich
den
merke
auf der
das,
Bank sehe.
ich merke das, ich merke das, war er denn im Kader? Ich habe es gar nicht verfolgt, gespielt hat er ja nicht.
Ich weiß gar nicht, ob er wirklich noch im
Ich glaube,
Kader
er war
war.
nicht im Kader.
Auf jeden Fall immer noch keine Bundesliga-Minute in diesem Jahr und ja, die Zeichen stehen auf Abschied. Die Frage ist nur, wo kommt er unter? Kann er noch irgendwo unterkommen? mit seiner Vergangenheit und seiner.
Ja, unterkommen wird er auf jeden Fall. Die Frage ist halt, ist der Verein, wo er unterkommt, noch hochklassig? Wie gesagt, ja, in der letzten Folge war das, glaube ich, wo ich es gesagt habe, Mario Götze ins Ausland. Das wäre meine Empfehlung. In Deutschland wirklich da einen Verein zu finden, wo er sich wirklich wohlfühlt. Ja, das sehe ich momentan nicht. Aber ja, ich würde das, also ich möchte es gar nicht jetzt weiter wieder thematisieren. Deswegen würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten Spiel
Machen wir
weiter.
weiter mit
Ja,
dem
ist das
nächsten
okay für
Spiel.
dich? Ich meine, ja, wir machen erstmal Augsburg gegen Freiburg, weil danach haben wir natürlich noch ein besonderes Spiel für dich, Mert. Und da sind wir auch bei der Roten Laterne und so. Und da können wir damit abschließen mit der Bundesliga. Deswegen jetzt erstmal Augsburg, ja, die fiedeln Freiburg weg. 4:1. Christian Streich geht da unter in Augsburg. Schon deutlich auf jeden Fall.
Ja,
Finn Bogason
Finn Bogason
ist das Stichwort.
ist da wieder. Letztes Jahr hat er 3 Tore gegen Freiburg gemacht und diesmal jetzt schon wieder. Und ja, Augsburger schießen.
Ist eine gute Tradition, hat er gesagt.
Ja, unter der Woche unentschieden gegen Bayern, jetzt 4-1. Leichter positiver Trend da in Augsburg. Und die Position, die wir letzte Woche angesprochen haben, wurde gewechselt. Ein Torwartwechsel wurde
Stimmt, du
vorgenommen. Gefa
stimmt.
raus und da läuft's.
Du hast recht behalten. Ja. Ja, ob das jetzt ja,
So viel zur Ahnung von
jetzt
mir. Ich habe es
läuft.
ja
Oh
vorhergesagt,
Gott,
dass
oh
der
Gott.
Torwart da,
Ja,
dass der
gut.
Torwart ausgewechselt
Hast du
wird.
einmal ein Interview richtig interpretiert? Na. Ja, 4:1, deutliches Ergebnis. Wie gesagt, alles gesagt, Finn Bogason schlägt dreimal zu. So, kommen wir zu dem Spiel.
Zu meiner
Was
Lieblingsmannschaft.
zu deiner Lieblingsmannschaft und ja, zu meiner zweiten Lieblingsmannschaft. Ich zitiere nochmal Martin Kind vor Saisonbeginn. Mit dem Abstieg werden wir in diesem Jahr nichts zu tun haben. Dafür sind wir viel zu stark. Ja, aktuell die Laterne, hast du vorhin schon angesprochen, sie
Richtig,
ist rot und sie
richtig,
leuchtet. Und zwar in
richtig.
Hannover. Ja, und die leuchtet da am Bahnhof bis zum Stadion und durch die Straßen der Stadt. Also Hannover auf dem letzten Tabellenplatz und es wurde deutlich in Frankfurt 4:1 untergegangen.
Ja, die Laterne brennt lichterloh auf jeden Fall und du hast es ja schon mal angesprochen, dass du die Aussagen von Martin Kind ja nicht so gefeiert hast, wenn man da so ja, große Töne spuckt. Und ja, jetzt zeigt sich einfach mal. Und mittlerweile auf dem letzten Tabellenplatz mit nur 2 Punkten. Das ist ja auf jeden Fall zu wenig. Du hast sie ja als Abstiegskandidat
Absolut,
schon
absolut
angesagt
richtig,
quasi.
absolut richtig. Und große Töne kann man spucken, aber nur, ja, wenn man genug Spucke hat, würde ich jetzt sagen. Nein, natürlich nur, wenn man das auch wirklich kann und da Substanz gegeben ist, um da ein bisschen großmäulig zu sein. Und das habe ich halt bei Hannover absolut gar nicht gesehen. Und jetzt gibt es so ein bisschen die Quittung natürlich. Frankfurt ja auch nicht in der besten Verfassung, aber haben sich jetzt so ein bisschen freigerudert in der letzten Woche. Und ja, machen das gut, haben auch völlig zu Recht gewonnen. Also anders kann man es nicht sagen.
Ja.
Und der Rebic hat getroffen, probiert da so ein bisschen in die Fußstapfen zu treten von Alex Meyer. Gibt da Gas auf jeden Fall. Haller wieder sehr, sehr gut gespielt. Und ja, für Frankfurt natürlich sehr, sehr wichtige 3 Punkte.
Ja, Frankfurt ja, festigt sich jetzt ein bisschen im Mittelfeld da auf dem 11. Tabellenplatz und ja, haben sich auch in ihrem Spiel gefestigt, muss man sagen, wenn man das Spiel gesehen hat. Da greifen jetzt die Automatismen viel, viel mehr und ja, das Team findet sich immer mehr und 4-1 ist halt mehr als verdient und mehr als deutlich und ja, mal gucken, ob die da wirklich nochmal ins Straucheln kommen und Richtung Abstieg was zu tun haben. Aber so wie es jetzt den Anschein macht, haben sie sich, wie gesagt, stabilisiert und ich glaube auch nicht mehr, dass da großartig,
Oh,
ja.
und das von dir.
Und das von
Also,
mir, muss ich sagen,
da du
als
ja so ein
Skeptiker.
bisschen, ja, du hast ja da eigentlich mal raufgehauen mit Mama, ey. Ja,
Ja, gegen die ganz groß, also gegen die guten Teams, jetzt unter der Woche auch gegen Gladbach, Schwierigkeiten gehabt und 3-1 verloren, aber ja, gegen Hannover 4-1 gewonnen. Also ja, jede Menge Licht, jede Menge Schatten bei Frankfurt. Da muss man nochmal abwarten, wie es läuft. Wenn die da nicht
aber
wirklich,
aktuell mehr Licht.
wenn wir aktuell mehr Licht auf jeden Fall, ja, da Frankfurt muss man abwarten, was da noch passiert.
Ja, also abschließend bleibt zu sagen, es gab viele hitzige Duelle, es ging um Punkte und es ging um die aktuellen Trends der Teams. Ja, einige Teams probieren da jetzt, ja, the trend is your friend,
Ha ha ha.
abzuwenden und den Trend wieder in ihre Richtung zu drehen, so wie Stuttgart es jetzt getan hat oder auch Eintracht Frankfurt und natürlich Schalke 04 mit dem ersten Sieg der Saison. Und ja, hitzig war es auch woanders, nämlich beim Derby, Mert. Es gab Derby hier in Hamburg, da müssen wir natürlich kurz drüber reden. Zweitliga-Derby, das erste Zweitliga-Derby, seitdem Menschen gedenken können, zwischen dem HSV und St. Pauli. Das letzte Derby hat St. Pauli gewonnen.
Ja, 7 Jahre
Und
her mittlerweile.
ja.
Und ja, die ganze Stadt hat darauf hingefiebert. Jeder, ja,
Elektrisiert waren sie.
wo HSV abgestiegen ist, hat jeder versucht, das positiv zu sehen und sagen, ja, jetzt hat die Stadt mal wieder ein Derby. Und man muss sagen, man ist fast eingeschlafen.
Ja, also.
Also, langweiliger hätten die das Spiel nicht gestalten können. So wie das angekündigt worden war und so wie man das auch erwarten konnte, dachte man, das wird jetzt, ja, das Spiel. Endlich wieder ein Derby, die Stadt ist heiß drauf und ja, dann kommt so ein langweiliges 0-0 uns entgegen, wo ja beide nichts mit viel anfangen können. Für Pauli positiver als für den HSV, weil die natürlich ja nach dem 5-0 und nach dem Unentschieden gegen Fürth unter der Woche ja ein bisschen mehr in Zugzwang waren. Und ja, für Pauli mehr positiv als für den HSV und da bin ich gespannt, wie es weitergeht auch auf der Trainerposition. Wir haben es ja letzte Woche angesprochen, dass da ja einige Stimmen da sind, die Titz nicht so gerne da sehen, wo er jetzt ist. Und ich habe auch
Ja,
schon gehört, der Name Weinziel
geistert da im
geistert da ein bisschen
Stadion.
rum. Ja.
Ja, Halloween ist ja auch bald. Also, ja, 0 zu 0, ein absoluter Gruselkick. Ja, kann man so sagen. Und sage ich auch so, bin da natürlich genauso wie du enttäuscht über das Ergebnis, aber auch über das ganze Spiel. Also, ich weiß nicht, wenn man da so ängstlich auftritt und sich denkt, okay, bloß nicht verlieren, das ist mir einfach zu wenig in so einem Derby. Da will ich Emotionen, da will ich auch mal, dass mal einer weggetreten wird, da will ich, dass es richtig zur Sache geht, dann muss das brennen. Und ich glaube, den Fans ist das auch ein bisschen zu wenig und man tröstet sich dann mit dem, ja, wenigstens nicht verloren und so ein Quatsch. Nein, in so einem Derby, ey, da musst du aufs Ganze gehen und gerade der HSV als Zuhause, Heimspiel, unter der Woche, wie du gesagt hast, nichts gerissen. Ey, da muss ich auf diese 3 Punkte brennen und da kann ich auch nicht viel ab vorne reinstellen und dann 70 Minuten den Ball anschlagen zu ihm, obwohl jeder weiß, so der braucht den Ball auch mal im Fuß,
Ja.
sondern da stelle ich eine zweite Sturmspitze mit ihm zusammen auf und lasse ihn dann nicht alleine rum eiern da vorne. Also da tat er mir auch ehrlich gesagt ein bisschen leid. Den nehme ich also an meiner Kritik außen vor. Ja, und was Bates da hinten für ein Aufbauspieler hat, das ist unterirdisch.
Das ist eine
Also
absolute
da
Frage.
kann ich zu Scala gehen und Zandelli gucken, ne? Aber also wirklich, das ist
Das
wirklich
ist eine absolute
deprimierend.
Frage. Also wir beide haben ja auch schon mal das ein oder andere Derby bestritten. Sei es bei HSV auf der Seite oder bei Pauli. Und da ging es auf jeden Fall immer heiß her. Und jeder wusste, in dem Spiel kann alles passieren. Egal welche
Ja.
Tabellenposition derjenige oder diejenige Mannschaft hatte. Und jetzt bei den Profis so langweilig, so wie du schon sagst, einfach ja, blutleer. So. Keiner hatte irgendwie Bock, da Risiko einzugehen. Da waren die Zweikämpfe waren lasch. Da kam keine Stimmung auf dem Platz rüber. Auch die Stimmung im Stadion war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Ich dachte richtig, das wird so ein, ja, keine Ahnung, wie Celtic gegen.
Ja, das wird ein Fight,
Ja, ich
dachte
dachte,
ich.
da geht's
Das
richtig
Fight.
ab, aber jetzt völlig langweilig, also da hätte ich auch umschalten können, muss ich sagen. Brauche ich gar nicht, brauche ich mir, hätte ich mir gar nicht angucken müssen. Da hätte ich 90 Minuten lang was Besseres machen können.
Ja, und da ist es dann halt auch einfach so, da muss man auch mal die Keule wieder schwingen. In der Premier League, wenn ich mir da ein Derby angucke, ey, da geht's zur Sache. Da werden heiße Zweikämpfe geführt. So, das muss ja gar nicht unfair sein. Das kann ja auch fair gegen den Ball gehen, ganz normal, dass man richtig, ja, alles reinschmeißt einfach, um dieses Spiel zu gewinnen, dass man einfach der King der Stadt ist, zumindest für eine Woche oder bis das nächste Derby ansteht, bis zur Rückrunde, aber nee, das ist einfach viel zu wenig gewesen von beiden Teams auch. Ja, St. Pauli nimmt natürlich den Punkt jetzt einfach mit, wenn man sagt, das ist ein Auswärtsspiel, sind jetzt auf Platz 6 der Tabelle, HSV ist auf Platz 3, ist alles noch gut. Und die Kritik am Trainer haben wir ja schon gesagt, sehen wir noch nicht so, aber es wird natürlich jetzt heiß für ihn so, wenn das nächste Spiel nicht gewonnen wird, dann wird es wahrscheinlich noch viel ja, hitziger für ihn rund ums Stadion. Ich habe jetzt schon wieder in der Bild gelesen, oder die Schlagzeile mitbekommen. Ja, das letzte Spiel für Titz, Fragezeichen. Also.
Ja, das ist schon alles wieder ganz komisch, was da läuft, muss man auch sagen. Weil Titz einfach ja so einen positiven Trend in der Truppe ausgelöst hat und auch, wie du es letzte Woche gesagt hast, ein Gesicht der Mannschaft gegeben hat und mal wieder Spielphilosophie
Eine
hatte.
spielerische Idee,
Eine
auf jeden
spielerische
Fall.
Idee, auch wenn die Spielertypen vielleicht nicht da sind, hat er es versucht durchzusetzen. Ja, vielleicht nicht mit dem Erfolg, was er sich ausgerechnet hat, aber trotzdem mal wieder, ja. Da ist wenigstens mal wieder ein bisschen was zu erkennen, dass sie spielerisch was versuchen. Und auch wenn nicht alles klappt, muss man da auch ein bisschen Geduld haben. Aber dass da jetzt wieder so viel Druck aufgebaut wird auf den Trainer und dass da schon wieder irgendwelche Namen durch die Gegend fliegen, ist wird ihm nicht gerecht, finde ich. Und da hat sich HSV auch kein bisschen weiterentwickelt. Wenn da jetzt wieder
Absolut,
der nächste
ja.
Trainer kommt, dann stehen die Spieler auch schon wieder in der Luft, von wegen, ja. Jetzt haben wir schon wieder einen neuen, jetzt müssen wir wieder was Neues machen und neue Philosophie. Dann wird der nächste Trainer sagen, ja, das sind gar nicht meine Spieler, die ich geholt habe. Wie soll ich hier Erfolge feiern? Und das ist
Also es wird
einfach
wieder Alibi.
Quatsch.
Na gut, schließen wir das ab. Damit sind wir durch hier mit dem deutschen Raum auf jeden Fall. Ja, da sprechen wir jetzt mal internationaler. Gehen wir mal weiter. Premier League werfen wir natürlich immer ein Auge drauf und auch zwei und auch manchmal vier, nämlich unsere beiden. Ja, und Liverpool gegen Chelsea, absolutes Spitzenspiel gab es am aktuellen Spieltag. Die haben ja unter der Woche schon gegeneinander gespielt im Carabao Cup.
Genau.
Ja, da gab es ein 1:2 auswärts bei Liverpool. Da hat Chelsea gewonnen. Eden Hazard hat vollstreckt, kurz vor Schluss. Geiles Tor von ihm. Aber da ging es natürlich nicht um Punkte und war wahrscheinlich. Ja, von beiden Mannschaften nicht die erste Elf. Und deswegen am Wochenende, ja, da ging es heiß her. In London ging es diesmal zur Sache. Und das Ergebnis war ein 1:1. Mert, ich weiß, du hast 90 Minuten geguckt und jetzt
Richtig.
bin ich gespannt auf deine Ausführungen.
Du hast ja schon letzte Woche gesagt, Liverpool ist so ein bisschen langsam unsere Lieblingsmannschaft und ich muss sagen, ich war so überzeugt, also so ein gutes Spiel habe ich lange nicht mehr gesehen, auf spielerisch auf dem allerhöchsten Niveau und richtig intensiv. In England ist ja jedes Spiel wirklich intensiv, muss man sagen, egal ob das da die Abstiegskandidaten betrifft oder ob es bei den Top-Mannschaften sind. Und Chelsea genauso wie Liverpool haben versucht, spielerisch alles zu lösen. Es gab sehr, sehr wenig Unterbrechungen, kaum Fouls, harte, aber richtig saubere Zweikämpfe und wie man es auch aus England kennt, hat der Schiri auch einiges laufen lassen. Und einfach, das war Fußball auf allerhöchstem Niveau von beiden Mannschaften und das 1-1 ist auch gerecht gewesen. Sturridge holt da nochmal den linken Hammer raus am Ende, was für ein überragendes Tor. Und Eden Hazard, ja, gut drauf, unter der Woche überragendes Tor geschossen. Jetzt auch schon wieder getroffen mit links. Er ist auf jeden Fall gut drauf und
Er ist in Topform.
er ist in Topform, aber der Trainer sagt, ja, Eden Hazard, gerade nur 80%. Ist noch nicht mal nicht mal bei 100%.
Ja, er hat vor der Saison angesagt, Eden Hazard kann 40 Tore machen in der Saison. Und aktuell hat er 6. Also, da fehlen noch.
Fehlen noch einige.
Er fehlen noch
Da fehlen
34.
noch einige. Ja, er hat aber auch gesagt, dass, ja, dass Spanien auf jeden Fall die Liga ist, wo er gerne nochmal hin möchte. Ich bin gespannt nächstes Jahr, ob Barca oder Real da wirklich nochmal zuschlägt. Momentan ist er bei Chelsea der Mann, der alles überragt, in ja, Topform, trifft am laufenden Band und die spielen halt auch einen super Fußball, muss man sagen. Richtig, richtig stark und Liverpool genauso. Das war komplett auf Augenhöhe. Ja.
Aber nochmal kurz zu Hazard zurück, dann natürlich wieder zum Spiel. Wie erklärst du dir, dass ein Spieler vor 3 Jahren spielt er die Saison seines Lebens, wird Spieler der Premier League, ja, überragt da alles, Tore, Vorlagen, so ähnlich wie Mo Salah in der letzten Saison. Und dann ist er jahrelang auf der Suche nach seiner Form. Viele sprechen ihm dann schon seine Qualität ab und jetzt kommt er so zurück.
Ja, da gibt es, glaube ich, mehrere Faktoren, die ja, da einwirken. Klar, da ist man nicht auf der Höhe, was zum Beispiel privat und sowas alles passiert. Da kann man, das ist natürlich auch ein großer Faktor, was
Also
mit einfließt.
oft passiert das ja, wenn Spieler den Verein wechseln oder hochgelobt zu einem anderen Verein neu kommen, dass sie da nicht richtig einschlagen und nicht mehr ihre Leistung bringen können. Aber Eden Hazard war jetzt 5 Jahre lang beim gleichen Verein.
Richtig, ich glaube auch einfach, dass ja, die Spielkultur, die sie jetzt haben, einfach ihm viel, viel mehr entgegenkommt als die letzten Jahre. Chelsea war ja dafür bekannt, dass sie defensiv eher stärker sind, also wirklich im defensiven Fußball spielen. Das hat sich jetzt komplett geändert. Die sind wirklich nur noch auf spielerisch und wirklich offensiven Fußball mit Kurzpassspiel, was lange auch nicht so war bei Chelsea. Und ich glaube, das kommt ihnen halt nochmal mega entgegen. Er hat das Vertrauen vom Trainer zu 100%. Ich glaube auch, dass die WM eine sehr große Rolle für ihn gespielt hat, weil er da wirklich sehr gut performt hat mit Belgien und ja, einfach Selbstvertrauen, ne? Du weißt, kennst das selber als Spieler, wenn ein, zwei Wochen auf einmal optimal laufen, gelingen dann auch Sachen, die vor 4 Wochen nicht gelungen sind und jetzt kannst du es dir manchmal selber nicht erklären und nimmst dann einfach die Form mit und den Trend mit und überlegst dann auch nicht lange bei Aktionen, die du dann machst und dass er Qualität hat, war bekannt und wusste man auch und jetzt kommt es natürlich ein bisschen mehr zum Vorschein. Er ist ja international auf jeden Fall ein Top-Spieler.
Absolut, und Selbstvertrauen ist natürlich ein gutes Stichwort. Das hängt auf jeden Fall damit zusammen. Das haben wir auch bei Jamie Vardy bei Leicester City damals erlebt in seiner Saison, wo er 11 Tore zum Saisonstart erzielt hat nach 11 Spielen. Aber ich glaube, dass da auch noch ein kleiner Baustein ist, über den wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Und zwar ist das ja auch so, die hatten in den letzten Jahren bei Chelsea immer wieder einen neuen Mittelstürmer. Und jetzt haben sie Olivier Giroud, der momentan den Vorzug erhält, oft vor Alvaro Morata, wo auch viele sagen, wie geht das denn?
Ja.
Aber Eden Hazard hat letzte Woche gesagt, Olivier Giroud ist für ihn der beste Mittelstürmer der Welt, weil ja, er mit ihm am besten zusammenspielen kann. Und Giroud legt da immer wieder für ihn ab, macht die Dinger fest, platziert die für ihn in den Rückraum und dann braucht er nur noch draufhalten. Also die fungieren wirklich, harmonieren sehr, sehr gut zusammen. Und das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Baustein, der dann dafür sorgt, dass Eden diese Leistung aktuell abrufen kann.
Ja, möglicherweise, weil Giroud wurde ja auch in der Vergangenheit schon sehr belächelt, vor allem jetzt bei der Weltmeisterschaft. Glaube ich, kein Torschuss oder nicht mal ein Tor, kein Torschuss und trotzdem Weltmeister geworden. Und ja, das ist nämlich das Problem, da die meisten Stürmer immer nach Toren gemessen werden. Aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass Olivier Giroud da ja die Position als Stürmer ganz anders interpretiert und er einfach dieser Wandspieler Nummer 1 ist und das auch gut macht, muss man sagen, mit seiner körperlich, mit seiner, mit sein,
Trotzdem technisch auch immer
genau,
ganz gut.
also körperlich stark und auch technisch stark und ja, Hazard profitiert definitiv davon, weil er dadurch halt einen Wandspieler vorne hat, wo er Doppelpässe mitmachen kann, wo er ja eine Ablage hat, wo er weiß, okay, ich bekomme gleich den Ball, wo ich dann wieder einen Haken schlagen kann, in 16er reingehen kann oder zum Torabschluss komme. Und ja, die Balance bei Chelsea stimmt momentan. Mit Kanté haben sie natürlich dann auch im zentralen Mittelfeld jemanden,
Eine Maschine.
wo du vielleicht einen Schritt weniger in die Defensive machst, wo du weißt, okay, der klärt das gleich schon und der macht das schon. Und ja, ich glaube einfach, dass die Balance da momentan gut stimmt und dazu kommt, wie ich schon gesagt habe, dieses spielerische Element, was sie in den letzten Jahren nicht so hatten wie jetzt. Und das kommt ihnen natürlich als Zocker, sage ich mal, als so ein Straßenfußballer viel, viel mehr entgegen.
Ja, und das Spiel ist natürlich auch ein bisschen mehr einfach auf ihn zugeschnitten. Wenn man jetzt so sieht, wenn die da so ein Mittelfeld haben, also die haben natürlich noch Cesc Fabregas, aber der ist ja lange nicht mehr so, wie er früher mal war, oder drückt nicht mehr den Spielen so diesen Stempel auf. Und da macht das Eden vorweg natürlich sehr, sehr gut im offensiven Bereich. Und die haben ja auch einen neuen Trainer, der raucht ja auch ganz gerne. Da gab es so einen kleinen Fun-Fact unter der Woche. RB Leipzig hat da extra eine Raucherkabine eingebaut für diesen Trainer. 20.000 Euro hat die gekostet. Ja, schon ein bisschen lustig. Der hat nach dem Spiel auch unter der Woche beim Cup Jürgen Klopp da abgeklatscht mit Kippe im Mund. Also schon lustig zu sehen auf jeden Fall. Der leidenschaftliche Raucher ist er da. Macht das nicht nach, Kinder. Ja, also die spielen sehr, sehr guten Ball und wie du es gesagt hast, das Spiel natürlich temporeich und Liverpools Art zu spielen ist ja auch einfach nur beeindruckend, haben wir in den letzten Wochen schon oft genug angeführt. Ja, beide Teams ein absoluter Titelkandidat. Und ja, da gab es natürlich jetzt in England wird es auch sehr eng. Nicht in Deutschland ist es sehr eng oben nur, sondern auch in England ist es sehr eng. Manchester City hat sich die Spitze jetzt erobert, ist punktgleich mit Liverpool allerdings.
Richtig.
Und noch dabei sind jetzt auch Tottenham wieder in der Spur. Mit 15 Punkten haben jetzt 4 Punkte Rückstand auf der Tabellenspitze und auch Arsenal. Ja, und Mert, ich habe fast gedacht, du hast das 2:0 erzielt. Aber nein, es waren dann doch Mesuts Augen, die da so leuchteten und wo ich das Glitzern gesehen habe. Denn er hat getroffen und durfte sich feiern lassen und Arsenal hat 2:0 gewonnen. Ja, Arsenal jetzt die letzten 5 Pflichtspiele in der Premier League gewonnen und auch natürlich im Cup auch gesiegt. Also 6 Siege in Folge jetzt, die sind jetzt gut in Form.
Ja, Arsenal kommt immer mehr in Tritt, muss man sagen. Auch finden sich immer mehr mit dem System von Unai Emery da zurecht und Özil profitiert davon. Arsenal hat natürlich auch eine Truppe, wo muss man sagen, so wenn man sich die Namen anguckt, super Truppe, richtig, richtig stark, aber da fehlt es immer wieder gegen Ende der Saison so der letzte Schritt, um wirklich ganz oben mitzumachen. Jetzt haben sie natürlich mega viel Tempo, was sie in den letzten Jahren nicht so hatten, mit Aubameyang und Lacazette. Dahinter halt Özil, der die Bälle reinspielen kann. Und was halt auffällt, ist auch, dass die Jungs wirklich sich auch neben dem Platz beziehungsweise zwischenmenschlich verstehen, wenn man sich da die Szenen zwischen den, wenn da ein Fehlpass passiert, anguckt und wie die sich da motivieren, angucken, abklatschen, merkt man schon, dass da auch in der Truppe das klappt. Und ja, ich glaube, das ist einfach Arsenals Vorteil momentan, dass da die Jungs sich immer mehr verstehen und dass das immer mehr zueinander findet, auch mit dem System des Trainers. Und ich glaube nicht, dass es für ganz, ganz oben reicht.
Das glaube ich auch nicht.
Weil sie einfach nicht konstant genug sind. Aber ich glaube schon, dass sie unter den ersten 4 beziehungsweise unter den ersten 5 landen werden.
Also für die Champions League reicht es, sagst du?
Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Und zu Man City muss man sagen, die hatten wir in den letzten Wochen nicht so im Blickfeld. Aber die haben sich leise und heimlich gemausert, muss man sagen. Jetzt am Wochenende gegen Brighton 2:0 gewonnen. Und Leroy Sané wieder ein überragendes Spiel gemacht.
Ja, Leroy ist in guter Verfassung und Man City siegt jetzt auf Platz 1 in der Tabelle. Da freuen wir uns sicherlich dann auf die ganzen Spitzenspiele, die noch kommen werden. Pep macht da natürlich einen guten Job. War auch zur Wahl natürlich wieder als Welttrainer mit dabei. Aber ja, da schwinke ich gerne nochmal zu dir rüber. Ich habe den Wink verstanden,
Mert. Ja, da muss ich sagen, zu Leroy Sané nochmal zurück. Der hat jetzt seit Beginn der Saison 2017, 2018, ist er mit 17 Vorlagen der beste Assistgeber der Premier League. Und das ist schon mal eine Marke, muss man sagen. Trotz all der ganzen Kritik, die er in den letzten Wochen und Monaten hatte, du hast es gesagt, Zahlen lügen nicht. Leroy Sané super drauf.
Und da sagen wir natürlich auch wieder, das ist ja schon eine deutsche Tradition. Ich meine, vorher war es Mesut Özil, jetzt ist Leroy Sané. So, wer wird der Nächste sein? Mert, da werden wir dann mal schauen. Natürlich gibt es noch eine Mannschaft und da fällt es mir schon ein bisschen schwer, das Thema einzuleuten. Ich habe mich schon ein bisschen vorgedrückt.
Jetzt kommen wir zu deinem Lieblingscharakter im ganzen internationalen Fußball.
Oh, jetzt wird aber auch gut. Ja, der José der Woche darf natürlich nicht fehlen. Ja, José hat verloren bei West Ham. Die haben gepunktet. Marko Arnautovic hat getroffen zum 3:1. Ja, Man United verliert da 3:1 bei West Ham. Und ja, unter der Woche gab es schon wieder so Sachen, die haben mich schon wieder ein bisschen gestört. Und zwar gab es da einen kleinen Videoclip, wie Paul Pogba auf den Trainingsplatz gekommen ist und mit dem Co-Trainer mit Carrick abschlägt und dann kommt José Mourinho, dem gibt er nicht die Hand und läuft da vorbei, begrüßt die anderen Co-Trainer und José sagt nur was in seine Richtung und Paul Pogba hatte vorher noch gute Laune und war dann völlig entgeistert und hat ihn völlig entgeistert angeschaut und dann sieht man, wie die beiden so noch ein, zwei Sprüche sich zuwerfen und man hat deutlich gesehen, wie geschockt Paul Pogba war. Ich weiß nicht, ob das die Szene war, wo José Mourinho ihm gesagt hat, du bist ab sofort nicht mehr Captain von Man United, nachgeschoben hat, aber es gibt noch kein Problem. Davor in der Woche, da durfte Paul noch den Elfmeter wieder schießen, nachdem er verschossen hatte, hat dann getroffen, hat der Mannschaft und auch dem Trainer gedankt und der Trainer dankte es ihm also mit der Wegnahme der Kapitänsbinde. Ja, also ich sag gleich nochmal was, jetzt darfst du erstmal, ich muss erstmal Kopf schütteln.
Ja, bei Manchester sieht alles sehr grau und dunkel aus jetzt gegen West Ham. 3-1 verloren. 10 Punkte nach 7 Spielen, also der schlechteste Start seit
9 Punkte auf die
1900.
Tabellenspitze.
Ja, der schlechteste Start seit 1989, muss man dazu sagen. Und Mourinho reizt seinen Kredit mächtig aus. Und ja, aber jemand hält ihn da ein bisschen die Stange, muss man sagen. Und zwar Gary Neville hat gesagt, es ist nicht die Schuld des Trainers, sondern die der Führung darüber. Das ist natürlich eine spannende Aussage. Und jetzt frage ich dich, Stefan, glaubst du, dass José Mourinho die nächste Woche oder sagen wir mal die nächsten Wochen auch noch übersteht oder ob er den Kampf gegen Paul Pogba und ja auch gegen die Medien da verliert und seinen Trainerstuhl räumen muss.
Ja,
Man munkelt, Zidane hat sich in London und in England schon sehen lassen. Zidane ist da wohl ein
die
heißer
Bilder habe ich auch
Kandidat.
gesehen.
Aber
Sightseeing in London hat er gemacht mit seiner
richtig.
Frau Gemahlin. Du, ich würde mich freuen, wenn Sisu das macht. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Du weißt, ich mag José gerne und der Rosse der Woche würde absolut fehlen. Dann müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Darauf hätte ich ja gar keinen Bock. Also. Ja, also ist es wirklich schwer, diese Aussage von Gary Neville. Ja, da ist natürlich ein bisschen was Wahres dran. Er sagt dann weiter noch, dass der ein Fehler war, schon David Moyes zu entlassen, damals nach 8 Monaten. Aber der hat auch ganz katastrophalen Fußball gespielt. Es war einfach für mich ein Fehler, den überhaupt einzustellen. Und der nächste Fehler, den Manu jetzt nur machen kann, ist an Jose Mourinho weiter festzuhalten. Das muss ich leider so deutlich sagen, denn. Natürlich mag ich ihn gerne und er hat seine Erfolge gehabt in den letzten Jahren, aber mit dieser Mannschaft so einen Fußball zu spielen, den er spielt, immer mal wieder, die sind ja leider nicht konstant. Mal spielen sie einen guten Ball nach vorne, mal sind sie wieder Parking the Bus, was man ja als sein System kennt.
Ja.
Und da muss ich wirklich sagen, ich hätte nach der Vorbereitung schon gedacht, dass sie irgendwann jetzt mal den Stecker ziehen, aber anscheinend war dann doch das ganze Gehalt, was noch zu zahlen ist, die 13 Millionen da zu viel. Aber mittlerweile ist es nicht mehr tragbar. Und wenn man den Auftritt betrachtet gegen West Ham, dann muss man wirklich sagen, da hat man zu Recht verloren. Und jetzt hat man 9 Punkte schon Rückstand. Und dann nützt einem die letzte Jahre Vizemeisterschaft mit 25 Punkten gefühlt Rückstand auch nichts. Man muss jetzt einen Cut machen. José muss gehen. Weil er kann doch nicht mit Paul Pogba. Ist natürlich auch Marktwert für den Verein, so ein Spieler. Und so eine absolute Aktie, da kann man noch nicht so umgehen. Also natürlich, wenn er sich fehlverhält, alles klar, dann mache ich ihm eine Ansage. Aber so wie die beiden miteinander umgehen und so, das ist einfach ja, traurig für mich zu sehen. Paul Pogba ist auch noch ein junger Spieler, macht sicherlich immer nicht alles richtig, aber man muss auch mal ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, auch im Profifußball.
Ja.
Und deswegen ist es für mich einfach.
Also ich glaube auch nicht mehr, dass das wirklich gut gehen kann überhaupt. 2016 hat Mourinho ihn ja als Wunschspieler geholt und 2 Jahre später
Ja,
lieber.
also ich hoffe, man hat das jetzt auch rausgehört. Das tut mir wirklich weh, das so zu sehen, wie das da abgeht. Also.
Ja, so schnell kann es gehen. Also ja, vor 2 Jahren als Wunschspieler geholt und der diesen Sommer ja schon geliebäugelt mit Barcelona, beziehungsweise gesagt, er fühlt sich nicht wohl. Und Mourinho konnte das alles nicht verstehen und da begann ja die Beziehung da zu kriseln. Dazu kommt jetzt auch ja der Nichtserfolg im sportlichen Bereich, muss man sagen. Deutlich zu wenig, was die da Jungs machen. Und ja, Mourinho auch schon die Führung ja auch kritisiert wegen seiner Transferpolitik. Er hat keinen Wunschspieler bekommen können, die er haben wollte, hat die Liste da abgegeben, aber ja, niemanden bekommen wirklich. Und ich glaube tatsächlich auch nicht, dass das noch gut gehen kann. Es ist einfach zu viel passiert jetzt in der Zeit und da muss der jetzt so eine Serie starten, dass alles wieder gut wird und dass er sich mit jedem wieder ja, gut stellt. Das kann gar nicht funktionieren. Und Zidane bei Manchester United, sage ich, ja, weiß ich nicht, ob ich das gut finden würde, ehrlich gesagt. Wenn ich Zidane wäre, würde ich noch ein bisschen chillen, würde ich mich nochmal feiern für meine 3 Champions-League-Titel und nochmal abwarten, wie sich das entwickelt, aber ja.
Also, ich sage dir, wenn sie dann zu Manchester United kommt und dann im Sommer eine komplette Vorbereitung macht, dann ein bisschen eintütet auf dem Transfermarkt, dann sind die wieder oben mit dabei und sind wieder eine Riesennummer im Fußball und auch in England und werden da gewaltig spielen.
Ja
Also.
klar, also für einen Trainer ist natürlich die Premier League das Nonplusultra, glaube ich. Das ist ja jetzt mit die stärkste Liga überhaupt. Und ich glaube, da möchte jeder Trainer einmal ja, das mitnehmen und das, die Erfahrung da ja, machen. Und ich glaube auch einfach, dass wenn sie dann kommen würde, dass natürlich auch andere Spieler dann auf einmal sagen, klar, Manchester United, attraktiv.
Ja, und die sind natürlich finanziell stark, also Gehälter können die alle zahlen. Die haben auch Potenzial, Riesenpotenzial in der Truppe. Und wenn Zizou in die Kabine kommt, also da hängt jeder an seinen Lippen und sagt, darf ich? Ja, okay, du darfst. So, darf ich dabei sein? Darf ich mitspielen? Meine ich natürlich. Und alle werden da was tun, um bei Zizou trainieren zu dürfen. Und deswegen würde das, also würde Man United auf jeden Fall einen Riesenschritt nach vorne mit Zinedine Zidane auch in der Außendarstellung machen.
Ja, da müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt. Dann würde ich sagen, schließen wir dieses Kapitel für diese Woche zumindest mal erst ab und machen weiter. Und zwar mit, ja, unter der Woche gab es und zwar einige Wahlen, muss ich sagen. FIFA hat ja, sich nicht nehmen lassen und die Besten der Besten ausgezeichnet, muss man sagen. Aber da.
Wie oft muss man denn heute das sagen? Also
Da muss man aber ein riesen Fragezeichen hinterpacken, denn sind das wirklich die Besten der Besten? Und da sind einige kritische Stimmen hervorgekommen und bei uns tatsächlich auch, oder?
ja, also auf jeden Fall habe ich da eine kritische Stimme von dir vernommen, Mert. Dani Alves wurde in die Weltauswahl, in die Elf des Jahres gewählt. Und das frage ich mich, wie das geht mit 13 Pflichtspielen im letzten Jahr.
Ja, das ist eine absolute Frechheit, muss ich sagen. Völliger Quatsch. Insgesamt hat er 18 Spiele für PSG und auch mit der Nationalmannschaft zusammen. Dann Achtelfinal aus in der Champions League, keine WM-Teilnahme und diese Saison noch gar kein Pflichtspiel überhaupt, aber ist in der Top 11 bei FIFA. Also, verstehe nicht.
Okay,
Woher?
ja,
Wo haben
da
die.
haben sich dann die Jungs gedacht, du, wen mag ich ganz gern? Wer ist da immer ganz gut auf der Position? Ja, dann nehme ich doch mal den Dani.
Also das ist völliger Quatsch meiner Meinung nach. Sorry, aber auf der Rechtsverteidigerposition gab es viel, viel mehr Möglichkeiten. Also da muss ich sagen, Joshua Kimmich fällt mir da spontan jetzt ein. Meunier von Paris Saint-Germain, der auch eine starke WM gespielt hat.
Carvajal.
Carvajal selbstverständlich auch mit dabei.
Pavard vielleicht auch.
So, Pavard möglicherweise. Das sind, guck mal, jetzt sind vier oder fünf Namen uns schon mal eingefallen, spontan. Und wenn wir ein bisschen nachdenken, fallen uns bestimmt noch mehr ein. Aber Dani Alves ganz bestimmt nicht und deswegen verstehe ich das überhaupt nicht. Und eine andere Position auch nicht nachzuvollziehen. De Gea in der ja, Top 11, aber der beste Torwart ausgezeichnet wird Thibaut Courtois.
Ja, ein bisschen durcheinander da, die Jungs von der Bewertestelle. Also ganz, ganz komisch. Ich weiß auch nicht, wie die Stimmen da gezählt wurden, aber natürlich ist es auch ganz interessant, mal mitzubekommen. Neymar hat ja damals Barcelona verlassen,
Richtig,
ja,
ja.
um bei der Weltauswahl oder bei der Weltfußballerwahl eine größere Rolle zu spielen. Hat keine Stimme eingeheimst da. Das ist erstmal schiefgegangen.
Ich glaube, die WM hat ihn da schon ein bisschen ja,
Ja.
negativ begleitet, muss man sagen, mit seinem Schreiben und Theatralik, die er da am Tag gelegt hat. War ein bisschen zu viel, aber wenn man sich die Top 11 so anguckt.
Ja, ist vielleicht dann auch immer, wie man sich so ein bisschen auf dem Feld verhält, ne? So ein
Ja,
bisschen
genau.
respektlos etc. Da muss man
Klar, das
natürlich
kommt
da
dazu.
aufpassen, weil die Kapitäne wählen natürlich auch. Und ja, da hat keiner eine Stimme für ihn abgegeben. Schon bezeichnend auf jeden Fall für einen Spieler seiner Klasse. Sollte er vielleicht nochmal überdenken.
Was
Ja,
auch komisch war, muss man sagen, der Puskás Award hat Mo Salah gewonnen mit ja, einem guten Tor, ganz ordentlich, muss man sagen. Aber mir fallen da spontan zwei Fallrückzieher-Tore ein, die, glaube ich, das mehr verdient hätten. Da muss man auch nachfragen, was ist da los? Wie kann das sein?
ja, also ich glaube, Mo Salah nicht in der Weltauswahl.
Ja.
Da hat man sich vielleicht gedacht, Mensch,
Trostpreis.
ja, tüten wir nochmal was anderes ein. Wie können wir den Namen nochmal da zum Aufleuchten bringen bei der Gala? Ja gut, dann geben wir ihm den Puskás Award. Natürlich auch trotzdem ein schönes Tor, aber wie du sagst, von der Wichtigkeit und auch, ja, auch von der Ästhetik waren das sicherlich die Fallrückzieher-Tore von Gareth Bale oder Cristiano Ronaldo. Doch nochmal schön. Und also mir würden da auch 15 bis 20 andere Tore von Zlatan Ibrahimovic zum Beispiel einfallen. Der ist ja momentan in Topform und hat ja auch wieder zugeschlagen, macht auch immer sehenswerte Treffer, hat dann auch gesagt, du, ich gucke mir das gar nicht an, weil meine Tore waren nicht nominiert und ich fand, meine waren aber eigentlich auch ganz schön. War wieder ja ein sehr launiges Interview mit Zlatan.
Glaubst du denn, dass ja, so ein Award überhaupt den Spielern gerecht wird? Oder ob das ist das Quatsch, so einzelne Auszeichnungen zu verleihen, vor allem bei so einer, ja, so einem Teamsport. Macht das überhaupt Sinn? Guckt sich das überhaupt jemand noch an?
Also ich gucke mir es nicht an zum Beispiel, aber natürlich guckt man immer, wer das Ding gewonnen hat.
Ja.
Und für mich macht das aber auch Sinn, weil so ein Spieler wie Luka Modric, der wird da einfach mal gewürdigt in diesem Jahr als Weltfußballer des Jahres und das ist wirklich was Besonderes. Sonst waren ja immer Cristiano und Messi in den letzten Jahren, die das Ding da abgestaubt haben. Ja, und deswegen freut mich das, gerade für so einen Spieler wie ihn, so eine besondere Auszeichnung für dieses Jahr. Leider nicht den WM-Pokal geholt, aber immerhin Weltfußballer oder ja, Weltfußballer geworden. Also sehr, sehr positiv auf jeden Fall für ihn. Und deswegen macht das für mich auch absolut Sinn, so eine Auszeichnung zu vergeben. Hast du da eine andere Meinung oder sind wir uns diesmal einig?
Also ich sehe das ein bisschen kritisch, muss ich sagen, bei solchen Awards und Auszeichnungen, denn ich glaube einfach, dass es ja den Spielern nicht gerecht wird, da, weil die Dichte der Leistung und der Spieler einfach so klein ist mittlerweile. Also es gibt so viele Top-Mannschaften, so viele Top-Spieler und ich glaube einfach, dass so eine Auszeichnung für den einzigen oder ja für einen Spieler dem nicht gerecht wird. Wenn man mich fragt, muss ich sagen, Messi und Cristiano überragen immer noch alle. Aber klar freut es mich natürlich auch für Spieler wie Modric oder wäre es jetzt auch jemand anders gewesen wie Mo Salah oder sowas, wäre es natürlich ja sehr positiv. Aber ich glaube einfach, dass das Problem ist, dass ja die Leistungen einfach so nah beieinander sind mittlerweile, dass das ja einfach nicht funktionieren kann, wenn man da jemanden auszeichnet. Wie man jetzt sieht, zum Beispiel bei De Gea und Courtois, beides auf jeden Fall super Torhüter, überragende Torhüter. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, wer der beste Torhüter auf der Welt ist, würde ich immer noch Manuel Neuer sagen. Deswegen sehe ich das immer ein bisschen kritisch.
Ja, okay, das ist natürlich auch ein bisschen subjektiv dann zu sehen.
Klar.
Aber was du jetzt am Anfang gesagt hast, Teamauszeichnungen und so, ja, die kriegen ja die Teams ja schon. Wenn ich Weltmeister werde, kriege ich ja schon so. Und
Ja.
es gibt ja nicht dann für Kroatien so als zweiten Platz gibt es dann nicht, sondern man kürt dann nochmal den Spieler in diesem Jahr, Luka Modric natürlich auch Champions League wieder gewonnen, war eine tragende Säule und deswegen auch für mich dann gerechtfertigt, weil Messi und Ronaldo natürlich sind die überall, aber im letzten Jahr auch eine sehr gute Leistung abgeliefert, aber bei der WM hat Luka einfach nochmal den Stempel aufgedrückt und deswegen hat er für mich dieses Jahr auch den Award verdient. Und ja, wir werden das natürlich weiter beobachten, wie das weitergeht in den nächsten Jahren. Nichtsdestotrotz ist diese Veranstaltung absolut dazu da, um natürlich in der Außendarstellung für die FIFA nochmal was Positives zu
Ja,
tun,
ja.
dann nochmal ein bisschen Werbemittel mitzunehmen etc. Machen wir uns nichts vor. Da geht es natürlich um wirtschaftliche Reize. Ja, und deswegen können wir das Thema jetzt auch mal ad acta legen. Denn ja, wirtschaftlich eigentlich schon wieder gute Überleitung von mir. Hoffenheim gegen Man City erwartet uns diese Woche in der Champions League als ja, deutsches Spitzenspiel können wir sagen. Und ja, da wird es natürlich heiß hergehen in Sinsheim. Ich denke, die Maulwürfe sind bis dahin vertrieben. Also würde die Leitung mit dem Videoschiedsrichter auch funktionieren. Gibt es ja in der Champions League noch nicht. Kommt der erst in den nächsten Jahren. In der nächsten
Genau.
Saison soll der eingeführt werden.
Ja.
Ja, Hoffenheim gegen Man City, da möchte ich jetzt natürlich einen Tipp von dir, Mert.
Ja, da muss ich erstmal sagen, das sind natürlich zwei sehr interessante Trainer da auf den Bänken
Oh,
unterwegs.
oh.
Du hast ja gesagt, dass Nagelsmann der beste Trainer in dieser Gruppe ist und ja, mit Pep Guardiola ist da gegenüber jemand, der in den letzten Jahren auf jeden Fall bewiesen hat, dass er für Erfolg steht. Ich glaube einfach, dass Hoffenheim spielt zwar zu Hause, aber Man City wird definitiv zu stark sein. Und ich gebe da einen Ergebnistipp ab von 1-3 für Manchester City.
Boah, du machst das wieder deutlich.
Ja,
1 zu 3.
ja.
Ja gut,
Was sagst du?
finde ich interessant. Ich könnte natürlich jetzt den sicheren Weg gehen und das heißt ja auch gar nicht, dass wir immer daneben tippen müssen. Manchmal sind wir uns ja auch einig. Aber ich denke, so klar wird das nicht. Und ich tippe sogar, dass Hoffenheim da zumindest Punkte zu Hause gegen City. Was sage ich, ey. Die spielen, vielleicht gewinnen sie sogar. Aber ich tippe jetzt mal erstmal auf ein 1 zu 1 zu Hause. Ja,
Okay.
oder 2 zu 2. Also es wird auf jeden Fall ein Unentschieden geben für Hoffenheim und Punkte zu Hause gegen City. Da glaube ich dran.
Okay, krass.
Ja, wird ein geiles Spiel und Julian Nagelsmann hat hoffentlich die richtige taktische Finesse parat. Ich denke, Pep Guardiola in solchen Spielen zieht er immer seinen Stiefel durch. Erst wenn die ja, sehr, sehr guten Gegner kommen,
Ja.
dann ändert er immer erst was an seiner taktischen Variante und dann geht das nach hinten los. Deswegen wird diesmal Man City stark sein, aber Hoffenheim hoffentlich genauso stark.
Ja, im letzten Spieltag der Champions League waren deine Tipps gar nicht mal so schlecht, muss man sagen.
Du, die waren alle
Und
richtig.
da muss man ja sagen, ja, die Leute unter uns hier, die
Also nicht
vielleicht
schlecht heißt
dritten.
bei dir, wenn alles richtig ist. Es ist nicht schlecht. Nicht schlecht ist alles richtig, ist nicht schlecht.
Ja,
Okay.
machen wir mal weiter mit der nächsten Begegnung, wo ein deutsches Team vertreten ist, und zwar Bayern gegen Ajax, haben wir ja vorhin schon leicht angeschnitten. Du hast gesagt, die verhauen Ajax. Da will ich jetzt mal ein Ergebnistipp hören. Was heißt denn verhauen?
Ja, verhauen heißt mindestens 4 Tore Unterschied und das wird nämlich saftig. Das
Oh.
wird ein 5 zu 0,
Ja.
ja, und ja, vielleicht auch ein 6 zu 0. Ajax Amsterdam unter der Woche gegen Aufsteiger gespielt, Fortuna Sittard, hat sich da also ein bisschen zurückgenommen in der holländischen Liga,
Haben sich
aber
geschont.
haben sich ein bisschen, ja, ein bisschen geschont, ne? Die wissen auch, Bayern enges Programm und haben halt auch, ja, Bayern ein paar Verletzte aktuell. Aber ich bin mir sicher, Niko Kovac, der wird eine richtige Ansprache raushauen vor dem Spiel jetzt gegen Ajax Amsterdam. Denn die letzten Ergebnisse, haben wir ja vorhin schon gesagt, waren nicht Bayern-like. Und
Richtig.
um das wieder gerade zu rücken, wird nichts anderes als ein klarer Sieg in der Champions League zu Hause erwartet. Und den erwarte ich auch und den werde ich kriegen. Mert.
Ja, da kann ich dir nicht widersprechen, weil
Aha. Aha.
in der Allianz
Haben alle
Arena,
gehört jetzt.
in der Allianz Arena ist Bayern immer stark in der Champions League, und Ajax glaube ich nicht, dass die wirklich da Bayern irgendwas entgegenbringen können. Ganz so hoch tippe ich nicht. Ich tippe auf ein 3-0 von Bayern, und
Oh.
ich glaube, dass du.
Standardergebnis, da möchte jemand Punkte einheimsen. Hört ihr das?
Ich glaube einfach, ja, Bayern 3-0 und Torschützen. Oh, ich gebe sogar Torschützen ab. Heftig. Müller macht einen Doppelpack und das dritte Tor ist mir egal.
Ja, also Lewandowski macht morgen 3, kann ich dir sagen.
Ja?
Naja, das ist ziemlich
Dreierpack,
sicher.
Hattrick.
Wieder für die Leute, die tippen unter euch. Wir haben noch keine Produktplatzierung mit Tipico, Bet 365, wie sie alle heißen. Ja, Lewandowski morgen 3, sage ich. Okay, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Ja, da wird es natürlich sehr interessant und wird es vielleicht auch ein bisschen frischer. Und einige kommen mit dem Zug. Ja, Lokomotive Moskau gegen Schalke 04. Schalke auswärts. Jetzt natürlich gestärkt nach dem 1-0 Heimsieg. Mert. Und?
Ich tippe da auf ein ganz, ganz langweiliges 1-1.
1-1.
1-1, ganz langweiliges Spiel. Beide schießen ganz komische Tore. Einfach irgendwie 1-1 unentschieden.
Du, und ich sag dir jetzt mal was, Mert.
Sag
Die
mal.
Euphorie geht nach hinten los.
Richtig? Oh.
Ja, Lok Moskau gewinnt 1 zu 0.
Okay.
Klassischer Elfmeter in der 66.
Höre
Spielminute.
das. Macht einen Elfmeter rein.
Nee, Benedikt wird im Strafraum runtergerangelt. Nein, ich weiß nicht mal, ob er spielt. Das müssen wir noch rausfinden. Nee, ich denke, Lok Moskau wird das machen. Ja, gegen den Trend so ein bisschen
Okay.
tippe ich da an. Ja, ich würde sogar Schalke was zutrauen, aber ich sehe sie einfach noch nicht stabil genug. Deswegen denke ich, wird es da für Lok Moskau einen Sieg geben. Ist natürlich auch so ein bisschen, ja, ist schon ein bisschen mutig von mir, weil, ja, wie du gesagt hast, ein Punkt jetzt, weiß ich nicht, ist natürlich immer einfach zu sagen, auswärts ein Punkt und so.
Ja, genau.
Wenn man jetzt deine letzten Champions League-Tipps und Ergebnisse, ja, da hast du natürlich komplett falsch gelegen. Deswegen musst du natürlich punkten und machst sowas. Aber ich sag Lok, ja, die Lok behält die Punkte zu Hause und dann ist auf jeden Fall eine Zugfahrt nächstes Mal drin zu Schalke.
Okay, ja, dann kommen wir mal zum nächsten Spiel, und das Spiel ist gar nicht so unattraktiv, muss man sagen. Borussia Dortmund gegen AS Monaco finde ich eigentlich ein ganz geiles Spiel, und ja, ich lasse dir mal den Vortritt und sag dann mein Tipp für das Spiel.
Ja, gelbe Wand in Dortmund, Champions League, Mittwochabend, ja, 21 Uhr Anpfiff. Was Besseres gibt es wohl kaum für einen Fußballer. Ich sage, Dortmund macht das Ding 3 zu 1. Wieder Handicap. Ja, also bin ich mir ziemlich sicher, die sind so gut drauf jetzt. Und ich hoffe, Paco Alcácer jetzt mal von Anfang an. Und dann werde ich mir das nämlich zu Gemüte führen. Vielleicht werden wir da auch live gehen. Mert, weißt du jetzt noch nichts von, aber vielleicht gucken wir uns das mal live an, das Ganze, und werden dann berichten und ja, mit euch über das Spiel sprechen. Also ich tippe auf ein 3 zu 1. Ja, jetzt kommt dein Sicherheitstipp. Na, 2-1 oder was?
Also ich
Komm.
muss sagen, Dortmund ist ja mega gut drauf. Wie gesagt, 11 Tore in den letzten 2 Spielen. Die Offensive ist gut drauf, und ich gehe mit dir und
Sind die
sag,
gut drauf?
und ich sag,
Die sind gut drauf,
ich gehe
ey.
mit dir, ich sag, Dortmund gewinnt, aber 3-0. Die kassieren da kein Gegentor.
Oh.
Ich sag wieder ein 3-0 für Dortmund, und torreiches Champions League, ein Champions League-Abend. Ja, Dortmund macht
Wird
das.
unterhaltsam auf jeden Fall. Ja, dann, wenn die Ergebnisse so kommen, wie sie uns jetzt vorprophezeit haben, sind es ja eigentlich ganz gute Ergebnisse für die deutschen Teams.
Ja.
Ich denke, es wäre nicht schlecht, wenn das so eintrifft, wie ich es gesagt habe. Ja, da, ich denke, das war das Schlusswort dann an dieser Stelle für diese Woche. Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns in dieser Woche natürlich helft, in den Charts weit nach oben zu kommen. Da ging es ja in den letzten Wochen rasant nach oben für uns. Und diesen Trend, the trend is your friend, war ja heute das Motto der Folge, dem wollen wir beibehalten. Deswegen würden wir uns da sehr über eure Unterstützung und Rezensionen und Klicks natürlich freuen. Folgt uns auf Instagram, schreibt uns in die Kommentare, gibt uns Anregungen, ja, Hilfe, Tipps, Stimmungsmacher. Und ja, ich denke, das letzte Wort kriegt dann heute mal Mert. Mert.
Ich darf wieder übernehmen. Ja, es ist tatsächlich soweit. Wir haben unsere ersten 10 Folgen aufgenommen und ja, so wie sich das entwickelt hat, mega geil,
Da
mega
kommt einiges
positiv.
Neues auf euch zu, Entschuldigung.
Und ja, im Hintergrund werden schon ein paar Strippen gezogen. Wir planen da einige Sachen und brauchen weiterhin eure Unterstützung, wie Stefan schon gesagt hat. Dafür brauchen wir auf iTunes Bewertungen, Rezensionen, damit wir in den Charts einsteigen und ja, auch gesehen werden von vielleicht anderen. Nicht nur vom ja, Lokal hier eine Nummer sind, sondern auch außerhalb Hamburgs. Und
Und da muss ich noch mal reingrätschen. Mert hat ja das Grätschen verboten im Strafraum, aber ich grätsche doch noch mal dann kurz vor Schluss dazwischen. Denn wir werden unter allen Teilnehmern in der nächsten Woche, also allen Leuten, die uns teilnehmen, daran eine Rezension zu schreiben, bei iTunes in den Store oder bei Apple Podcast eine Rezension zu schreiben für unseren Podcast. Da werden wir was verlosen und was wir da verlosen, das könnt ihr auf Instagram abchecken in den nächsten Tagen. Und da würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Jetzt, Mert, Mensch,
Da
schon
bleibt mir
wieder.
nichts anderes übrig, als Dankeschön zu sagen für alle, die hier zugehört haben und wir sehen uns in der nächsten Woche.